Liebe Freunde, das letzte Mal haben wir uns mit den drei Müttern beschäftigt. Mit den drei Müttern einmal aus der Sicht der Kabbala heraus, wo es also mit diesen drei Buchstaben identifiziert wird: Shin, Mem und Aleph. Shin, das Feuerelement, Mem, das Wasserelement oder überhaupt das stoffliche Element, und Aleph, das Vermittelnde zwischen beiden, zusammenhängend mit dem Luftelement. Und das dann auch ein bisschen weiter verfolgt, wie auch bei den Griechen es diese Dreiheit der Mütter gibt, etwa die drei Weltenmütter Rhea, Demeter, Persephone, sind dann auch auf die Kabiren zu sprechen gekommen. Die Kabiren, also diese samothrakischen Gottheiten, oder die zumindest dort verehrt wurden, also an den Einweihungsstätten in Samothrake, wobei es auch zunächst einmal drei gibt: Axieros, Axiokersa und Axiokersos, die also in etwa auch diesen drei Müttern entsprechen, wobei hier deutlich aber betont wird, dass sie also beiderlei Geschlecht sind, also die Geschlechtlichkeit spielt da überhaupt nicht so eine Rolle, natürlich bei geistigen Wesenheiten. Nein, grüß dich, Ernst, servus. Entschuldige, ich habe schon begonnen.
Bitte.
Läuft schon. Ah, läuft schon, sehr gut. Sind aber dann auch drauf gekommen bei den Kabiren, sind eigentlich ihrer sieben, sagt Goethe zumindest in seinem Faust. Also da ist einmal der vierte, der Kadmilos, der entspricht dem menschlichen Ich. Die ersten drei, könnte man sagen, entsprechen den unseren unteren Wesensgliedern. Kann man zumindest einen Zusammenhang herstellen, also physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, eben das, was auf den früheren planetarischen Inkarnationen unserer Erde vorbereitet wurde. Das Ich wird jetzt erst auf der Erde ausgebildet. Darum heißt dann beim Faust: und der vierte wollte noch nicht kommen. Er ist eigentlich der Rechte, der für sie alle dächte oder dachte. Da geht es eben ums Ich. Und dann gibt es noch die höheren drei, die entsprechen den höheren geistigen Wesensgliedern, die vollkommen erst in der Zukunft, also auf den künftigen Inkarnationen unserer Erde, ausgebildet werden. Das sind also dann die sieben, und dann gibt es sogar laut Goethe noch einen achten. Also eine sehr interessante Sache, dass er sogar über die Entwicklung unserer Planetenkette hinausschaut. Das kann man jetzt nur leise andeuten. Das hängt zusammen mit dieser sogenannten achten Sphäre, von der Rudolf Steiner öfter spricht. Diese achte Sphäre ist eine sehr zweischneidige Geschichte. Einerseits kann man sie bezeichnen als die Welt des absolut Bösen, als die Welt dessen, wo alles hingeht, was aus der Entwicklung ausgeschieden wird, was nicht mit kann mit unserer Entwicklung. Andererseits ist es aber auch eine sehr hohe Welt, weil zum Beispiel die Elohim selber stehen in gewisser Weise in der achten Sphäre oder in etwas, was man als achte Sphäre bezeichnen kann, weil sie sind in ihrer Entwicklung dort, wo wir vielleicht einmal sein werden, wenn wir diese ganze planetarische Entwicklungskette durchgemacht haben, diese sieben Stufen durchgemacht haben. Dann gibt es eine achte Stufe, die aber einen völligen Neubeginn bedeutet, wo es also keine ursächliche Verkettung mehr mit unserer Entwicklung gibt, außer dass wir halt hinübergehen und die Erinnerungen schon mittragen in gewisser Weise an das, was vorher geschehen ist, aber dann eine völlig neue Schöpfung beginnen wird, wo wir eine in gewisser Weise vergleichbare Aufgabe vielleicht erfüllen können, wie sie die Elohim während unserer Erdentwicklung erfüllt haben. Also das heißt, dann sind wir auf dieser achten Stufe sozusagen, in der die Elohim jetzt stehen. Also es ist also eine sehr zweischneidige Sache. Auf jeden Fall bedeutet diese achte Sphäre, sie ist eine Sphäre, alles was dort drinnen ist, ist für uns in Wahrheit einem erst zugänglich, wirklich, wenn diese ganze Planetenkette abgeschlossen ist. Also entweder kommt man dann in die Sphäre einer wirklich weltschöpferischen Kraft hinein, oder wir sind verfallen dort irgendwo ganz unten und müssen dann ganz unten anfangen, weil alles, was jetzt in diese achte Sphäre im negativen Sinn hineingeht, das wird sozusagen zur Art Weltenstaub, könnte man sagen, und ist dann bei einem Neubeginn das allerunterste Material, könnte man sagen, mit dem der Neubeginn begonnen wird. Also da steht man dann ganz unten auf der Entwicklungsreihe. Nur das Schmerzliche sozusagen, wenn der Mensch wirklich hineinfallen würde in diese negative achte Sphäre, er würde es mit dem Bewusstsein, das er jetzt hat, würde er verbannt sein in eine Welt, in der seine geistigen Kräfte, ja überhaupt seine Kräfte nicht regsam machen kann. Also, weiß nicht, als wie wenn wir in einen völlig gelähmten Körper hineingebannt wären. Es gibt ja solche Fälle, das sogenannte Locked-In-Syndrom nennt man das. Das sind Menschen, die vollkommen gelähmt sind, die nicht einmal gescheit die Augen bewegen können, ein bisschen noch. Also die vollkommen gelähmt sind, dann künstlich teilweise am Leben erhalten werden müssen, aber bei vollwachem Bewusstsein sind. Manchmal gibt es nach Jahren oder Jahrzehnten sogar Aufwachen aus dem Zustand, manchmal auch nicht. Aber ist natürlich eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, also das zu erleben, also nicht aktiv werden zu können. Und noch in einem gewaltigen Maß gesteigert, muss man sich das vorstellen, wenn man so in die achte Sphäre hineinrutschen würden. Also ich weiß nicht, so als wäre man in einen Staubkorn verkörpert mit aber vollwachem Bewusstsein und kann nicht eingreifen in gar nichts. Also mit diesen Dingen haben wir uns das letzte Mal ein bisschen beschäftigt und haben dann nur kurz angedeutet, dass es in der Kabbala dann noch eine weitere Gliederung gibt, nämlich eine Gliederung dieser 22 Buchstaben des hebräischen Alphabetes, die ja für die Hebräer sozusagen die Weltenschrift ist, könnte man sagen. Also sie denken sich darunter eigentlich weltschöpferische Kräfte, also mit Hilfe dieser Buchstaben oder besser gesagt der Kräfte, aus denen eben dann letztlich auch die Buchstaben geschaffen sind, aus diesen weltschöpferischen Kräften, aus diesen 22, ist hervorgegangen die ganze Schöpfung im Prinzip. Also diese 22 Kräfte in Verbindung dann mit den 10 Sephirot noch, die den 10 Ziffern entsprechen des 10er-Systems, also die zwei zusammen bilden das sogenannten 32 Pfade der Weisheit, so nennen das die Kabbalisten. Und das sind eigentlich also die weltschöpferischen Kräfte schlechthin. Und diese 22 Buchstaben gliedern sich eben in die drei Mütter. Dann gibt es die sogenannten 7 Doppelten. Sie heißen deswegen Doppelte, weil sie in zweifacher Weise ausgesprochen werden können. Eben entweder sehr hart, kurz und trocken oder behaucht, aspiriert ausgesprochen werden können. Das sind also die Buchstaben Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Resch und Tav. Das sind 7 Buchstaben. Bet kann ich zum Beispiel entweder als B oder auch als W. Also da ist mehr, viel mehr Hauch drinnen. Da ist, was bedeutet das? Welche Aufgabe haben diese Buchstaben? Die können also den Übergang bilden eigentlich zwischen einer festen Form und der Vorstufe, bevor noch diese feste Form gebildet ist. Wenn es aspiriert ausgesprochen wird, entspricht das diesem Zustand, wo die Form zwar schon irgendwie im Seelischen angedeutet ist, aber noch nicht wirklich verdichtet ist, noch wirklich, nicht wirklich sich schon konsolidiert hat. Also da ist etwas sehr Bewegliches drinnen, was diesen Übergang schaffen kann. Im Kosmischen entspricht das dann den Planetensphären, den 7 Planetensphären. Hängt zusammen. Üblicherweise beginnend vom Bet mit dem Saturn, der also diese äußerste Hülle unseres Planetensystems bildet, also das sehr, sehr sinnvoll, bis hinunter dann zum Tav, das ist die Mondensphäre. Entspricht der Mondensphäre. Also zumindest in den älteren kabbalistischen Schriften wird das immer so dargestellt. Es gibt dann später auch abweichende Zuordnungen. Ist jetzt wieder immer wieder die Frage, ja, was ist denn jetzt richtig und wer hat sich denn geirrt? Und würde gar nicht sagen, dass das eine richtig und das andere ganz falsch ist. Es kommt immer darauf an, gerade bei solchen geistigen Zusammenhängen, aus welchem Blickwinkel man das anschaut. Ist ja auch oft bei den Vorträgen Rudolf Steiners und bei den Schriften, man liest etwas in einem Zyklus und dann liest man was scheinbar sehr Ähnliches in einem anderen Zyklus und dort sagt er ganz was anderes. Dann denkt man sich, fix noch einmal, was stimmt denn jetzt? Aber es ist einfach aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachtet. So wie man etwa die 7 Schöpfungstage auf verschiedene Entwicklungszeiträume beziehen kann. Im Prinzip sind diese 7 Schöpfungstage so eine Art seelisches Vorbild jeglichen Entwicklungsprozesses. Im ganz Großen bis im ganz Kleinen, das haben wir auch das letzte Mal kurz angesprochen. Darum kann man das auch durchaus als Muster nehmen für unseren eigenen Entwicklungsprozess. Und zwar dort, wo wir, wenn wir schöpferisch tätig sind. Und wenn wir aus dem Ich heraus tätig sind, sind wir eigentlich immer in gewisser Weise schöpferisch tätig. Also die Tätigkeit des Ich besteht darin, in gewisser Weise schöpferisch zu sein und selbst das Altbekannteste eben auf individuelle Weise und damit in gewisser Weise neu zu machen. Da ist immer zumindest der schöpferische Einschlag drinnen. Das heißt ja nicht, dass man immer bei Null anfangen muss, aber man schafft zumindest das Gegebene in einer individuellen Weise um. Das ist unsere Aufgabe und wird es immer mehr werden. Und auf jeglichen solchen Prozess kann man dieses Muster sozusagen der 7 Schöpfungstage anwenden. Man kann es anwenden, so wie es etwa Rudolf Steiner schildert in seinen Vorträgen über die Schöpfungsgeschichte, eben auf den Zeitpunkt etwa, der beginnt mit der Trennung von Erde und Sonne, wobei die Erde noch den Mond in sich trägt, und es geht dann hin bis etwa zu der Zeit, wo der Mond herausgeht aus der Erde. Bisschen davor hören eigentlich die 7 Schöpfungstage auf, weil diese sogenannte zweite Schöpfung, die in der Genesis geschildert wird, das ist die Geschichte mit dem Paradies und Sündenfall und so weiter, da kommen wir schon hinein in die Zeit der Mondentrennung. Also das heißt, da ist die erste Schöpfungsgeschichte, die sich rein im Seelischen abspielt, schon abgeschlossen. Die zweite Schöpfungsgeschichte schildert mehr die Vorgänge im Ätherischen. Also die Paradieseswelt, der Garten Eden ist im Ätherischen zu finden. Ist also weder im Seelischen zu finden rein, noch im Physischen schon gar nicht. Also ist nicht irgendwo eine Oase in der Wüste, wo die Leute physisch hinmarschiert sind, sondern es ist etwas im Ätherischen. Es geht ins Ätherische über, natürlich.
Weil das ist die Vorbedingung dann fürs Materielle.
Natürlich. Ganz genau. Und man kann also dieses seelische Vorbild eben daher wiederfinden im Ätherischen, hängt sogar auch zusammen dann mit den 7 Ätherarten, also wenn ich die 4 Elemente dazu nehme, also 4 Elemente und dann 3 Ätherarten eigentlich. Wenn man es ganz genau nimmt. Also weil die physisch-ätherische Welt ist eigentlich im Grunde ein gleitender Übergang vom einen ins andere. Wobei halt dann die Wärme insbesondere einen sehr starken Übergang bildet. Also die Wärme ist überhaupt was sehr Interessantes, weil das ist überhaupt das unmittelbarste Tor, wo man von einer Welt in die andere kommt. Also von der physischen Wärme in die ätherische, in die seelische Wärme bis hin zu dem, was man als geistiges Feuer bezeichnen kann. Und die Wärme steht eben in der Mitte, das ist auch nicht zufällig. Und auch unser Ich hat mit der Wärme sehr stark zu tun, weil das Ich also vor allem im Wärmeelement zunächst einmal tätig wird und sozusagen das geistige Feuer dann bis hinunterträgt in die Blutwärme hinein. Blut ist der physische Träger des Ich, aber eigentlich ist es im Blut die Blutwärme, die am stärksten mit dem Ich zusammenhängt. Also da haben wir auch diese 7 Stufen drinnen. Oder auch die sieben Stufen, die sieben Bereiche der Seelenwelt hängen entwicklungsgeschichtlich auch mit dem zusammen. Also, dass sich das entwickelt. Wir haben ja gerade davon gesprochen, dass eben die Bilder der Schöpfungsgeschichte zeigen die Entwicklung in der seelischen Welt. Also, wie sich sozusagen in der Seelenwelt eigentlich unsere Schöpfung vorbereitet oder ausbildet. Und damit verbunden ist insbesondere eben, dass sich diese sieben Bereiche der Seelenwelt auch voll und ganz ausbilden. Wobei insbesondere als ganz Neues dazu kommt diese allerunterste Region, die Region der Begierdenglut. Die gab es auf dem alten Mond in der Art noch nicht. Und auch aber der höchste Bereich des tätigen Seelenlebens, das ist die alleroberste Region, die gab es auch vorher noch nicht. Also diese zwei Extreme sind eigentlich sozusagen dazugekommen. Also das alles hängt mit der Siebenheit zusammen. Und die Siebenzahl ist daher, drückt auch immer in gewisser Weise die Vollkommenheit aus, die Vollkommenheit eines Entwicklungslaufes.
Da fällt mir der
Kinderkuchen. Ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meine alte Frau
kommt. Ja, klar. In gerade solchen Auszählereimern oder so ist in Wahrheit steckt viel Weisheit drinnen. Weil das spricht genau diese Rhythmen in Wahrheit an. Also das sind Dinge, die eigentlich altbekannt sind, halt nicht so bewusst vielleicht immer aufgefasst, aber im Empfinden war das sehr stark drinnen bei den Menschen. Es ist heute ein bisschen verloren gegangen, weil man halt überhaupt das Rhythmusgefühl verloren hat. Das hängt mit der Entwicklung des Intellekts zusammen. Der Intellekt bricht die Rhythmen auf eigentlich und bringt dadurch das Lebendige, und Lebendiges heißt nämlich Entwicklung. Darum kann man es auch mit lebendiger Entwicklung immer bezeichnen. Aber der Intellekt muss abtöten. Also unser moderner Intellekt erfasst die Dinge eigentlich immer erst dort, wo sie tot sind. Und damit bricht er aber auch die Rhythmen auf. Und bricht es also in sozusagen einzelne Trümmer auf. Und hier diese Siebenheit darf man sich eben auch nicht so vorstellen als sieben Stufen, die so nacheinander, streng nacheinander, und die man streng abgrenzen könnte voneinander. Das ist eigentlich ein falsches Bild. Das ist ein fließender Übergang, und es ist vor allem, wenn die zweite Stufe sozusagen jetzt aktiv ist, heißt das nicht, dass die erste ganz weg wäre deswegen. Ja, im Grunde sind sogar schon in der ersten Stufe die letzten irgendwo im Untergrund präsent. Also es ist eben dieser ganzheitliche Charakter dadurch immer drinnen. In der Entwicklung, die durch die Siebenzahl geleitet wird. Also nur wenn wir es in ein Schema fassen, dann zählen wir so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nacheinander auf und glauben, das ist wie Treppenstufen, die man hochgeht. Aber es ist eigentlich so, dass das was Ganzheitliches ist, nur zu gewissen Zeiten ist eine Stufe halt besonders aktiv und tritt besonders hervor, und dann tritt die wieder zurück und die nächste tritt stärker heraus. Aber alle anderen sind im Untergrund immer wieder da und schlagen die Verbindung sozusagen. Und diese sieben Doppelten drücken aber aus diesen Übergang irgendwo im einerseits von dem lebendig Ganzheitlichen zu dem, dass es wirklich in sieben einzelne Glieder zerbricht, in sieben einzelne Stufen zerbricht, die jetzt mehr oder minder getrennt voneinander sind. Dann geht es nämlich ins Physische letztlich über, also ins Gegenständliche mehr oder minder. Und das ist diese Aufgabe dieser Kräfte eigentlich, diesen Übergang immer wieder zu schaffen und umgekehrt auch das, was verfestigt ist, aber wieder auflösen zu können, damit es dann irgendwann einmal wieder mit der Entwicklung mitgenommen werden kann. Weil wenn es wirklich endgültig herausfiele, dann fällt es aus der Siebenheit heraus in die achte Sphäre, wo sich nichts mehr ändert. Dort bleibt es dann in seiner Struktur unveränderlich. Das heißt, da kann das Geistige nicht mehr heran, es umzuformen. Ist aber gefangen in gewisser Weise drinnen, also wenn man dort hineinstürzt. Und die Siebenzahl hängt daher mit der Vollkommenheit der Entwicklung zusammen, auch mit dem Christus sehr stark. Die 777 ist zum Beispiel die Zahl des Christus. Oder der 7-Stern ist dem Christus zugeordnet. Während die 666 die Zahl des Tieres, wie sie in der Apokalypse genannt wird, die Zahl des Bösen sozusagen, fällt nämlich immer die letzte Entscheidung. Da ist die letzte Entscheidung, die fällt, wird es eine vollkommene Entwicklung oder stürzt es ab. Da ist sozusagen die letzte Möglichkeit. Wenn ich mal in der 7 drinnen bin, dann ist es vollendet. Aber der Schritt davor ist der kritischste eigentlich immer. Also dort, wo es kurz vor der Vollendung steht, ist es immer am kritischsten. Da ist die letzte Entscheidung, selbst wenn etwas vorher sich zu langsam entwickelt, kann es vielleicht doch noch mit oder muss es ausgeschieden werden. Also damit hängt es zusammen. Also die 7 Doppelten. Und dann gibt es noch die 12 einfachen Buchstaben. Die hängen zum Beispiel zusammen mit den Tierkreiskräften. Da wirken also sehr, sehr hohe Kräfte herein, also die Tierkreiskräfte. Das sind die Cherubim vor allem. Also das sind ganz hohe Hierarchien, die da hereinwirken. Das sind die Buchstaben He, Waf, Sayin, Chet, Tet, Jod, Lamet, Nun, Samech, Ayin, Zade und Kof. Kof mit Kw geschrieben, also nicht mit K wird, aber so wie unser Kwe spricht man ja eigentlich, wie ein Chaos, nur ein bisschen weicher. Da sind also sehr starke Formkräfte, aber eben geistige Formkräfte. Da werden also geistige Formen gebildet eigentlich, also die Urformen, die Urformen unserer ganzen menschlichen Gestalt oder so, die ja mit den Tierkreiszeichen auch oder mit den Tierkreiswesenheiten zusammenhängen. Also die ganze menschliche Gestalt ist letztlich aus dem heraus geformt. Und daher waren die Hebräer der Ansicht, damit habe ich jetzt also alle die kosmischen Kräfte drinnen, die gestaltend auf die Erde und insbesondere auf den Menschen einwirken. Und die können natürlich jetzt in allen möglichen Kombinationen zusammenwirken. Also, weiß nicht, einer dieser 12 Einfachen kann mit einem der Doppelten zusammenwirken und dann wirkt noch eine der Mütter zum Beispiel mit. Es können aber fünf Einfache zusammenwirken mit drei Doppelten zum Beispiel, vielleicht gar keine der Mütter. Also jede Kombination ist möglich und die Kabbalisten sind das dann natürlich teilweise auch schon, kann man sagen, ja sehr trocken intellektuell angegangen, könnte man auf den ersten Blick sagen, indem sie also so Schemata aufgestellt haben, wie man verschiedene Kombinationen machen kann. Also etwa im Sefer Yetzirah, in dem ältesten überlieferten kabbalistischen Werk, da gibt es also so einen ganz eigenartigen Spruch drinnen, im zweiten Kapitel, im zweiten Abschnitt. Da heißt es, 22 Grundbuchstaben sind in der Art einer Mauer im Kreis gebettet an 231 Pforten. Es dreht sich der Kreis vorwärts und dies bedeutet Glück oder rückwärts und dies bedeutet Unglück. Wie verbannt, wog und versetzte er sie. Aleph mit allen und alle mit Aleph. Bet mit allen und alle mit Bet. Gimmel mit allen und alle mit Gimmel. Und sie alle wenden sich rückwärts. So ergibt es sich, dass sie durch 231 Pforten hinausgehen und so findet es sich, dass die ganze Schöpfung und die ganze Sprache aus seinem Namen hervorgeht. Na, was ist damit gemeint? Damit ist nichts anderes gemeint als die Grundkombinationen. die möglich sind. Aleph mit allen. Also das heißt Aleph mit allen übrigen 21 Buchstaben. Dasselbe geht mit Bet. Das kann sie auch mit den restlichen allen verbinden. Wenn man das durchrechnet, kommt man auf genau 231 Kombinationen, wobei man alles, was doppelt irgendwie sein könnte, rausgeschmissen hat. Also Aleph mit Bet ist dasselbe wie Bet mit Aleph.
Sonst müsste es über 400 sein.
Ja, ja, genau, richtig, richtig. Also es sind wirklich nur die, wo nichts mehr doppelt ist drinnen. Mit der Luft, was habe ich mir das irgendwo aufgezeichnet vielleicht? Aha. Gibt es eine schöne. Nein, habe ich da nicht da. Wenn man das immer rausschmeißt, Schritt für Schritt, gibt es dann, wenn man es untereinander schreibt, so als eine spitze Form sozusagen, bis zum Schluss nicht mehr eins überbleibt. Also man könnte es so bezeichnen als ein Roulette der Buchstaben, nur hinter diesem Roulette steht eben die Grundkombinationen, aus denen die Schöpfung hervorgeht. Und jetzt haben sie dann an jedes dieser einzelnen Kombinationen haben sie versucht, eben die Imaginationen zu finden, die damit in Verbindung stehen. Also was bedeutet das, wenn Aleph wo drinnen wirkt und wenn etwa Bet wo drinnen wirkt? Das im Aleph ist also dieses ganz stark beseelende, ausgleichende Prinzip drinnen. Aleph mit dem Luftelement verbunden. Luftelement steht aber immer für Seelische und bildet zugleich die Mitte. Ist also sowas wie, man könnte sagen, seelische Grundsubstanz, eine völlig ausgewogene, die nicht sich verschließt in sich, die sich nicht verliert irgendwo, die also ganz ausgewogen in sich ruht, aber als seelischer Grundstoff könnte man auch sagen, wenn man so will. Also nicht im Egoismus verhärtet, aber auch nicht komplett auflösend. Und darüber schafft sich eine Hülle. Also es beginnt sich sozusagen zu verkörpern als Einzelwesen, könnte man sagen. Das ist in etwa das, was auch im Bereshit dann schon angedeutet wird, diese Hülle, die sich da bildet. Und im nächsten Wort haben wir dann schon Bara, Bereshit, Bara, Elohim, Bara heißt dann Schaffen, da kommt dieses A, dieses Aleph dann hinein. Und bei den Elohim selber, die werden ja auch mit Aleph geschrieben. Das sind dann nur Punkte drin, dass das A ist, also dass das Aleph als Ä geschrieben wird. Aleph ist ja nicht eigentlich ein A, weil es ist kein Vokalzeichen. Wir wissen, es ist dieser Sprachansatz eigentlich. Aber mit einem entsprechenden Punkt wird es zu einem Vokal, zu einem A oder zu einem Ä und so weiter. Weil die Elohim eigentlich werden es mit Ä geschrieben. Das wäre eigentlich die ganz richtige Übersetzung.
Klingt aber nicht so gut.
Klingt nicht so gut, ja, es ist ja richtig. Aber es gehört dieser A-Charakter irgendwo hinein, weil sonst ist zu stark, im E ist dieses Sich-Verschließen sehr stark, dieses An-Sich-Halten. Das ist zwar drinnen, weil sie ziehen sie irgendwo zurück mit einer gewissen Weise, aber trotzdem offenbaren sie auch etwas. Also es ist beides. Es ist so ein gewisser rhythmischer Wechsel auch zwischen sich verschließen und offenbaren, offen sein für die Welt. Also gerade dieser Übergang ist sehr wichtig, für uns ja genauso. Also auch im sozialen Kontakt zum Beispiel. Wir müssen offen sein für die anderen Menschen, aber wenn wir nur offen sind, verlieren wir uns selber komplett. Also wir müssen uns auch zurückziehen können und sagen, ja, aber so bin ich und das, so stelle ich mir die Sachen vor. Weil man findet manchmal sehr aufopfernde Menschen, die aber unter Umständen sich dabei völlig verlieren. Und dabei dann irgendwann geht ihnen die Luft aus dabei, weil sie einfach ihre eigene Kraft verlieren dadurch. Weil sie müssen eigentlich auch, gerade durch das Ich, ihre eigene Kraft sammeln. Das heißt, es gehört auch manchmal dazu, dass sich zurückziehen. Und sonst besteht die Gefahr, dass man einfach ausgesaugt und ausgehöhlt wird irgendwo und dann einfach nicht mehr so viel geben kann. Also das heißt, das ist sehr wichtig, auch dieses Verschließen können. Ja, genau. Und da ist eben wieder das Aleph, ist so dieses mittlere Prinzip, aber auch da drinnen.
Zu dem E ist noch interessant.
Also ja.
Ich hatte einen Schulprofessor,
ja,
der konnte kein E sagen. Der hat immer E gesagt.
Ja.
Ja. Interessanterweise wurde auch sein Spitzname war Punkti.
Lustig, ja. Ja, ja, ja. Interessant.
Der war auch eher kleinwüchsig.
Ja, 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 ja.
Dieses E, das ist mir noch heute.
Ja, 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 ja.
War Seele von Mensch, aber unglaublich hat die Gruppe ganz in der Hand gehabt.
Ja.
Also der hatte dieses an sich halten und auch geben.
Ja, 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 ja. Sehr interessant, ja. Nein, es ist sicher, also diese Dinge wirken sich dann sicher auch bis in die Sprache, bis in alles aus, also in jedes Detail. Und das haben also diese Kabbalisten dann wirklich versucht, konsequent durchzuziehen. Sie haben das einfach, dieses Roulette der Buchstaben, so als Leitfaden genommen. Also gehen wir von dem einen Bild zum nächsten über, dass wir sozusagen ja auch eins vergessen. Und wenn man dann nur dieses Schema vor sich sieht, dann ist das natürlich völlig abstrakt, aber die haben ganze Welten dabei erlebt, indem sie in die Imagination dann eingetaucht sind, die dahinter steckt. Die haben sie sich aber aus den Lauten heraus versucht, lebendig zu machen. Und aus dem ist langsam das Bild entstanden. Und das sind ja jetzt erst die Grundkräfte. Und die können sie natürlich dann letztlich noch weiter kombinieren. Also da letztlich gibt es dann unendlich viele Möglichkeiten. Und in der Sprache drückt sich das dann aber in gewisser Weise aus, namentlich in der hebräischen Sprache. Dann sagen die Kabbalisten auch, im Grunde ist diese ganze Sprache, natürlich insbesondere die hebräische Sprache, ist sozusagen der Name Gottes. In dem Sinn gemeint, dass darin sozusagen alle Schöpferkräfte drinnen liegen, dieser Elohim, die dann zu Jahwe sich vereinigen werden. In einer gewissen Weise. Dem spürt man nach. Ein gewisser Schatten von dem ist etwa das, was es dann im Mittelalter gab. Da gab es den Raimundus Lullus, ein Spanier war das, spanischer Mystiker und Philosoph, der hat die sogenannte lullische Kunst entwickelt. Der hat so ein System gemacht, das verschiedenen drehbaren Scheiben und da hat er gewisse geistige Grundbegriffe draufgeschrieben. Und dann, je nachdem, was man miteinander kombiniert, darauf hat er sozusagen in der Meditation dann sich gerichtet und dadurch nach geistigen Erkenntnissen gesucht. Und äußerlich wird es dann also eher sehr lächerlich gemacht, wenn man sagt, naja, der wollte da irgendwas ausrechnen, halt gescheite Gedanken ausrechnen oder so. Und manche sagen, ja, er ist der erste Vorläufer für den Computer dann, also dass man sozusagen also jetzt ausrechnen kann alles. Aber eigentlich war es nichts anderes als eine Meditationshilfe. Ich stelle verschiedene geistige Begriffe zusammen und meditiere darüber, was in dem Spannungsfeld dieser 2, 3, 4, weiß nicht, wie viele Scheiben hat er denn gehabt? Ich glaube 7 Scheiben oder 4 Scheiben waren es, glaube ich. Genau. Na, oh ja, 7. 7. Ich muss schauen, wenn man es irgendwo aufgeschrieben hat. 6 konzentrische Kreise so übereinander, dass alle gedreht werden konnten, aber immer einer den anderen überragte, also klar konzentrische Kreise. Und da waren eben diese verschiedenen Begriffe aufgeschrieben, etwa so. Musterbild, das ist so eine Zeichnung davon. Funktioniert das? Oder kann funktionieren, wenn man damit umzugehen weiß? Man darf halt dann nicht spekulieren, sondern man muss wirklich meditieren darüber. Also bestimmte Begriffe einander gegenüberstellen.
Die Mayas haben ja noch früher, noch viel früher, ja, also 4000 Jahre weiter zurück. 6000 Jahre, die haben auch so ein System gehabt mit konzentrischen Kreisen.
Ja, ja, ja.
Und zwar 20 so Formen und 10 und 13 Töne.
Mhm. Ja, 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 ja.
Und immer je weiter man in den Außenkreis hineingeht, desto mehr Möglichkeiten, desto feiner ist dann.
Richtig. Also man darf diese Dinge nicht unterschätzen. Weil so kann man wirklich systematisch diese ganzen Dinge durchgehen. Also eigentlich ist das wirklich, kann man sagen, ein geisteswissenschaftliches Vorgehen in Wahrheit. Weil, wenn ich so einmal in die Imagination herangehe, dann gehe ich vielleicht an irgendein Thema heran, das mich jetzt besonders interessiert. Es gibt aber 100.000 andere auch. Wie komme ich dazu, dass ich wirklich den ganzen Bereich abdecke, dass ich nichts vergesse, sozusagen, mich zu beschäftigen? Dann muss ich mal finden, welches sind die Grundbegriffe oder die Grundwesenheiten eigentlich, die dahinter stecken, und dann bringe ich die alle ins Wechselspiel miteinander und jedes beginnt mir etwas zu sagen oder sollte soweit sein, dann kann das was durchaus Brauchbares sein. Wenn ich es nur abstrakt nehme, ohne die Imagination dazu zu nehmen, ist es völlig wertlos. Da ist es völlig wertlos. Und so hat man es dann später verstanden und hat sich dann relativ lustig gemacht über die lullische Kunst. Was will er damit eigentlich? Aber das ist die Abstraktion der Späteren, die dann nur bei der Abstraktion stehen geblieben sind. Einen interessanten Begriff gibt es dann noch, der auch also in diesem Sefer Yetzirah erwähnt wird, der Drache, oder was man als Drache übersetzen könnte. Nur man darf jetzt nicht gleich an die Widersacher denken dabei. Es ist eigentlich eher so ein bisschen was wie die der Ouroboros, also diese Schlange, die sich in den Schwanz beißt, was ein Symbol für die Ewigkeit ist, für das Ich, für das Geistige überhaupt. Und der steht als Symbol, könnte man sagen, an der Schwelle, dort, wo die manifestierte Schöpfung übergeht in den Bereich des Unmanifestierten, also in dem Bereich, aus dem heraus eigentlich alles entstanden ist, was man als Nichts zunächst bezeichnen könnte, weil es nicht zu fassen ist im Grunde. Wenn man nicht klein und groß, nicht oben und unten und so weiter unterscheiden kann, also ist es zunächst einmal, erscheint es als Nichts, ist aber die Quelle von allem. Das haben wir ja besprochen, und sozusagen innerhalb ist schon ein räumlicher Begriff, der nicht passt, aber dort entsteht dann dieser Hohlraum, haben wir gesagt, das Bild haben wir genommen, und in dem entfaltet sich die Schöpfung. Und das Nichts rundherum ist aber eigentlich die Quelle, aus dem alles kommt. Und an dieser Grenze, wo das eine ins andere übergeht, dort ringelt sich dieser Drache, der ist also die Urkraft sozusagen, die geistige Schöpferkraft, die immer aus diesem Nichts heraus das holt, aus dem Ein Sof, wie es die Hebräer nennen, das herunterholt. Das ist dieser Drache, Teli, genannt im Hebräischen. Heißt eigentlich wahrscheinlich so viel wie geringelt. Also die genaue Wortbedeutung ist nämlich gar nicht zu ermitteln, oder konnte jedenfalls bis jetzt nicht erwittelt werden, wird eben aber oft als Drache. Das ist
interessanterweise die erste Form auch der Drache.
Ja, mhm. Ja. Ist in vielen alten Kulturen, ist dann also erst bei uns mit der Schlange aus dem Paradies und so, und die dann mit Luzifer in Zusammenhang gebracht wurde, aber das sind dann halt die gefallenen Kräfte. Aber ursprünglich ist das was sehr, sehr Positives. Letztlich auch bei den Alchemisten beispielsweise, also da ist das Ouroboros-Symbol auch ein sehr, sehr Positives. Und eine der Kräfte, die dann notwendig ist, um zum Stein der Weisen zum Beispiel hinzuführen. Da muss man durch diese Sphäre durch.
Nicht umsonst nennt man die Frauen auch manchmal Drachen.
Aus verschiedenen Gründen, richtig, ja. Genau.
Aber ein Bild für das Weibliche ist ja auch der Drache, das Drachenbild.
Auch, wobei interessanterweise dieser Teli, dieser Drache, der eigenen kabbalistischen Schriften dann erwähnt wird, sehr ausdrücklich betont wird, dass er männlich und weiblich ist. Er hat sogar zwei Färbungen, hell und dunkel. Also er schließt beide Prinzipien in sich. Ist also, steht eigentlich noch vor dieser Differenzierung in Ding, aber hat beides als Möglichkeit in sich. Und was dann der böse Drache wird sozusagen, der mit den Widersachern zusammenhängt, ist dann halt, wenn die dunkle Seite zu sehr die Überhand gewinnt und dann ist der gefallene Drache. Heißt aber umgekehrt auch wieder, dass die Widersachermächte eben Teil des Ganzen sind, in gewisser Weise dazugehören und auch notwendig sind. Sie haben sich halt nur ein bisschen selbstständig gemacht jetzt, aber oder sind verdonnert worden dazu, als Widersacher zu wirken, aber sie sind Teil des Ganzen. Also das ist ja auch einer der wichtigen Grundgedanken der Anthroposophie, dass die Widersacher nicht einfach nur das Böse schlechthin sind und nur zu bekämpfen sind, sondern dass sie auch eine wichtige und notwendige Aufgabe haben für die Entwicklung der Welt und für die Entwicklung des Menschen insbesondere. Also die müssen wir auch immer mit einbeziehen. Wie es ja dann auch sehr schön ist in der Statue des Menschheitsrepräsentanten, wo beide Widersacher sind. Und man könnte sagen, dieser Drache hat was zu tun, also mit der luziferischen und mit der arimanischen Seite, aber so, dass sie eben im Gleichgewicht ursprünglich noch sind. Und wir müssen dieses Gleichgewicht jetzt auf eine neue Weise im Bewusstes durch das Ich finden, die vorher naturhaft nur gegeben war. Und in der Schöpfung bis zu einem gewissen Grad naturhaft eben wirkt. Und jetzt müssen wir das aber durchs Ich immer mehr ins Gleichgewicht bringen. Und dann sind die beiden sehr nützliche Kräfte, sowohl der Luzifer als der Ahriman. Es kommt ja ein Mysteriendrama dann irgendwo heraus, da ist auch diese Entwicklung schon selbst im ersten angedeutet, sehr deutlich. Was in diesem ältesten Werk der Kabbala, in dem Sefer Yetzira, das in Wahrheit sich sehr stark mit der ätherischen Welt beschäftigt, also gar nicht so sehr mit der Astralwelt, von der wir jetzt im Zusammenhang mit der Schöpfungsgeschichte so intensiv sprechen, sondern die sind eigentlich eine Stufe runter noch gegangen, also in die ätherische Welt hauptsächlich, also die beschreiben hauptsächlich die Ätherkräfte in Wahrheit. Was dort noch nicht drinnen zu finden ist, sind die Namen, die Bezeichnungen dieser 10 Sephiroth, dieser 10 Grundkräfte, die also den 10 Ziffern entsprechen. Und auch dieser kabbalistische Lebensbaum, wenn man so will, also dieses Schema, diese Anordnung da, dieser 10, nein, kann es ja gleich weitergehen, wir werden das jetzt ein bisschen besprechen, das ist da noch nicht wirklich angesprochen oder noch nicht ganz erwähnt. Das haben die Kabbalisten dann erst später ausgearbeitet. Es ist wirklich nur so ein rohes Grundschema, aber es ist ganz egal, also für das gilt dasselbe, was wir vorhin für dieses Roulette der Buchstaben oder der geistigen Begriffe gesagt haben. Es ist ein Hilfsschema, um jetzt vor allem den Entwicklungsprozess zu verfolgen. Weil der Entwicklungsprozess fängt also an, oben bei der ersten Sephira, Keter, die Krone, Keter heißt übersetzt Krone, da ist eigentlich der Übergang, wo auch dieser Drache sitzt, der Teli sitzt, wo der Übergang vom Nichts, vom Ein Sof, wenn man so will, also von der Quelle des Schöpferischen, von der noch unmanifestierten Quelle des Schöpferischen, wo es in die Schöpfung übergeht. Wo man also die erste Stufe sehen kann, dass das sozusagen etwas Äußeres geschaffen wird. Wobei Äußeres aber noch nicht das physisch Äußere ist. Also mit Keter wird das herausgeholt. Darüber wird, Ich lese vielleicht einmal ein Stück vor aus dem Sohar. Der Sohar ist das bekannteste, umfangreichste Werk der Kabbala. Ist also niedergeschrieben worden im Hochmittelalter in Spanien, Ende des 13. Jahrhunderts, taucht es zumindest das erste Mal auf. Hauptsächlich in Aramäisch geschrieben, nur einzelne kleinere Teile in Hebräisch. Die Schrift ist aber die gleiche. Heißt so viel wie Buch des Glanzes. Ist jetzt sehr stark geschöpft in Wahrheit aus der Astralwelt heraus. Also wenn sich das Sefer Yetzirah vor allem auf die Ätherwelt konzentriert, hängt es so hart und auch dieser Name Buch des Glanzes letztlich mit diesem astralischen Licht zusammen. Und da wird jetzt dieser Schöpfungsprozess geschildert und da werden auch die Namen dieser Sephira genannt. Jetzt muss man das nur schnell finden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den ganzen Artikel lesen werde, Seite 65. Aber dass man so ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, wie diese Kabbalisten das beschreiben, wie ihre Ausdrucksweise ist, und dann werden wir versuchen zu schauen, was eigentlich wirklich aus geisteswissenschaftlicher Sicht damit gemeint ist, weil manches klingt für uns aufs Erste sehr kryptisch und dazu kommt noch, dass die meisten Übersetzer nicht genügend geistige Einsichten haben, um das wirklich den geistigen Sinn zu verstehen. Jetzt übersetzen sie die Worte halt so mehr oder minder nach Wörterbuch und das ist dann oft ganz daneben. Weil die Worte sind ja gewählt nach den Imaginationen, die dahinter stehen, also nach den Bildern, die sich daraus entwickeln lassen, weniger nach dem begrifflichen Inhalt des Wortes. Schon gar nicht nach dem begrifflichen Inhalt des Wortes, den es in der Alltagssprache hat. Also dadurch entstehen manche ganz grobe Verballhornungen des Textes, also so, dass es wirklich völlig unverständlich wird. Es gibt aber eine ganz gute Übersetzung, zumindest von Teilen des Sohar ins Deutsche, von einem Anthroposophen. Und zwar schon aus den, in den, weiß ich nicht wann, in den 30er Jahren oder so, schätze ich, hat er angefangen damit. Ernst Müller kannte noch, hat in Wien gelebt, oder lange Zeit in Wien gelebt, ich glaube, ich habe ihn schon mal erwähnt. Er war Anthroposoph und Zionist. Also ist eingetreten, dass die Juden eben sich ansiedeln sollen in Palästina wieder und dass dort also ein palästinensischer Staat, also ein Staat in Palästina, ein jüdischer Staat dort entstehen soll. Ist selber eine Zeit lang dort gewesen, allerdings relativ kurz, weil er mit den Leuten dort dann interessanterweise gar nicht zur Rande gekommen ist, hat ziemliche Differenzen gehabt mit den Leuten, ist dann wieder nach Wien zurückgekommen, hat dann gearbeitet in der Bibliothek der Kultusgemeinde, der israelitischen Kultusgemeinde, hat diese ganze riesige Bibliothek zur Verfügung dadurch auch gehabt und hat dann eben begonnen, sehr intensiv auch diese kabbalistischen Schriften zu studieren und sie auch zu beleuchten aus dem anthroposophischen Blickwinkel heraus und zu versuchen, sie daraus zu verstehen. Und aus dem ist die Übersetzung dann vor allem des Sohar hervorgegangen, also von Teilen des Sohar. Es gibt meines Wissens überhaupt keine vollständige Übersetzung ins Deutsche. Also das ist nämlich ein ziemlicher Schmöckert das Ganze, also das sind sehr, sehr viele, ist eine Sammlung eigentlich von verschiedensten Beiträgen. Man kann auch nicht jetzt einen einzelnen Autor dingfest machen, sondern es ist zusammengetragen, dass die geistigen Erfahrungen von einer Reihe hebräischer Eingeweihten. Also, was schreibt er da? Also, hat ja den Übertitel, dieses kleine Kapitel, Gestaltlosigkeit und Gestalt der göttlichen 10 Sephiroth und 10 Engelstufen. Hängt das auch mit den Engelhierarchien zusammen? Haben wir auch schon mal angedeutet, also die 10 Hierarchien, wenn man den Menschen nämlich als 10. Hierarchie, als unterste dazu nimmt. Das hängt dann zusammen mit der untersten Sephira Nummer 10, Malchut oder Malkut, das Reich. Das Erdenreich nämlich. Also der Zielpunkt eigentlich der Schöpfung in gewisser Weise. Da stehen wir unten und drüben die anderen 9 Hierarchien. Aber lesen wir mal ein Stückchen. Alle Lebewesen, das sind die heiligen Tierwesen, sind in den Zeichen des heiligen Namens genannt. Diese heiligen Tierwesen, damit sind gemeint die Tierkreiswesenheiten in Wahrheit, also die Cherubim vor allem. Und hiervon ist geschrieben, alles, was mit meinem Namen genannt ist und zu meiner Ehre, ich habe es geschaffen, gebildet und auch gewirkt. Das ist also ein Zitat aus der Bibel dann, aus Jesaja 43,7, steht dankbarerweise da in Klammer dabei, sonst hätte ich es nicht gewusst. Also, weil diese Kabbalisten natürlich immer wieder die hebräische Bibel als Ausgangspunkt für ihre Meditationen genommen haben, bestimmte Stellen, bestimmte Sätze drinnen haben sie sich herausgenommen und darüber meditiert. Und aus dem haben sie dann Bilder erlebt, imaginative Bilder, und die haben sie dann kommentiert sozusagen und niedergeschrieben. Das ist eigentlich das, was drinnen steht in dem Sohar. So, und auch alle Geschöpfe, die durch jene geschaffen worden sind, also auch die stammen letztlich aus dem Namen Gottes. Weil der Name Gottes ist eben nichts anderes als die Schöpferkraft Gottes, die sich dann auch manifestiert in den Buchstaben bzw. in den Sephirot. Das ist der Name Gottes eigentlich, das Wort. Also dort, wo der Logos, wenn man will, schaffend tätig wird. Der Logos, der ja dann auch für den Christus steht. Der Christus ist das Wort. Der schaffende Logos, könnte man sagen. Der Vater Gottes, der im Hintergrund bleibt. Aber was in die Tätigkeit übergeht, ist es das Wort, der aus dem Wort heraus ist dann alles geschaffen. Also in Wahrheit, wenn man so will, spüren die Hebräer da die ganze Zeit dem Christus auch nach. Das steckt dahinter. Es gibt kein Geschöpf, das nicht mit jenem Namen gezeichnet wäre, um Kunde zu geben von dem, der es erschaffen hat. Und so ist das J Urbild des Hauptes allen Geschöpfen. Also das J, dieses kleinste Zeichen, das wie so ein Apostrophal nur ausschaut, was aber zugleich für die Kabbalisten als die Wurzel aller anderen Buchstaben gilt. Also die Kabbalisten sagen, alle anderen Buchstaben sind aus dem abgeleitet. Das ist der Urbuchstabe und der steht für das göttliche Ich. Und dieses Ich-Prinzip wirkt in der Gestaltung des Hauptes ganz besonders, bei allen Lebewesen. Also auch bei den Tieren zum Beispiel, nur halt nicht vollkommen ausgeprägt. Da ist dieser Gestaltungsprozess nicht bis zu Ende gelangt. Bei uns ist er hoffentlich eine zumindest kräftige Stufe weiter vorangegangen. Also so ist das J Urbild des Hauptes allen Geschöpfen, das doppelte He Urbild des rechten und linken Armes mit ihren 5 Fingern, das Wav, Urbild des Rumpfes. Das Wav, Urbild des Rumpfes. Was sind diese Buchstaben? J, 2 He und Wav, Jahwe. Das Tetragrammaton, wie es auch genannt wird, weil es aus 4 Buchstaben besteht. Ein J, ein He, ein Wab und noch einmal ein He, so wird es geschrieben. Yahweh. Kann man dann verschieden vokalisieren, dann wird es zu Jehova und alles Mögliche. Gibt es dann verschiedene Ausspracheformen. Und dieser heilige Name Gottes wird also in der Regel, also zumindest im exoterischen Gebrauch, nicht ausgesprochen. Wobei also dazu auch zählt etwa die Bibellesung in der Synagoge. Da wird das Wort Jahwe nicht ausgesprochen, wird es dann ersetzt durch Adonai, was Herr heißt. Das heißt, es steht zwar drin im Text Jahwe, aber sie sprechen Adonai. Eben um den, weil du sollst den Namen Gottes nicht eitel aussprechen, weil da sozusagen die höchste Versammlung der schöpferischen Kräfte drinnen ist. Und wenn man der Ansicht ist, dass in der Sprache wirklich schöpferisch geistige Kräfte wirken und tätig werden, dann setze ich die wirklich, gerade diese höchsten Kräfte, nur in ganz besonderen Situationen ein. Also dann wirklich nur im engsten esoterischen Kreis und nicht so einfach vor dem Volk draußen.
Wie schreibt man dieses Adonai?
Adonai. In der Übersetzung, also A, Dora, Otto, A, also Ado, Otto, Nordpol und AI meistens dann Adonai. Deshalb sprach er, und wem wollt ihr mich vergleichen, dass ich gleich sei, so spricht der Heilige. Also wem wollt ihr mich vergleichen, dass ich gleich sei, das klingt jetzt ein bisschen chinesisch, wem wollt ihr mich vergleichen, dem, dass ich gleich sei, das Ich-Prinzip, das steckt nämlich da dahinter, also die Quelle des Ich steckt in diesem Jahwe drinnen. Also dieses Wort Jahwe ist sozusagen dort, wo aus dem Ich-Prinzip heraus der Schöpfungsprozess beginnt. Also was sich in dem Jahwe ausdrückt, ist sozusagen das erste Mal, wo es beginnt in Erscheinung zu treten, wo es sich differenziert in irgendwas, was ich jetzt fassen kann. Also da fasse ich so ganz an der Wurzel irgendwo. Und das drückt sich aber dann hinaus, bis eben dass das Urbild ist, des Hauptes, der Gliedmaßen, der Vorderen zumindest und des Rumpfes etwa. Also es gibt kein Geschöpf, das mir Vergleichbares, selbst jene nicht, welche ich im Bilde meiner Lautzeichen erschuf. Klar, also die Schöpfung ist trotzdem immer nur Abbild von ihm und die eigentlichen Schöpferkräfte sind aber in seinem Schoß beschlossen. Denn ich vermag es, diese Form wieder zu tilgen oder so oft ich will, sie wieder zu erzeugen. Aus dem Nichts kommt es und aus dem Nichts kann es wieder aufgelöst werden. Aber es ist kein anderer Gott über mir, der meine Form zu tilgen vermöchte. Darum nicht wie unsere Form ist ihre Form, heißt es wieder im 5. Buch Moses, 32. Kapitel. So aber ein Mensch die Frage stellt nach dem Satz, denn ihr habet keinerlei Gestalt gesehen, so wird ihm entgegengehalten, dass wir diese eine Form doch gesehen haben, da es ja heißt, und die Bildform Jahwes wird er erblicken. Also Jahwe ist sozusagen das, was sichtbar wird an dieser Grenze, wo auch dieser Drache steht, wo der Übergang aus dem Nichts, aus dem Ein Sof in die geschaffene Welt ist. Also das Erste, was sozusagen sichtbar wird für die geistige Erkenntnis, ist das, was hinter Jahwe steckt. Also hinter diesem schöpferischen Prinzip ist, von dem eigentlich dann dieses Jahwe-Prinzip, das sich aus den sieben Elohim heraus ergibt, auch wieder nur ein kleineres Abbild sogar ist. Also das ist sogar noch ein viel höher als diese Vorstufe. Aber kommt aus derselben Quelle, aus dem letztlich auch unser Ich schöpft, weil unser Ich schöpft letztlich auch aus diesem Nichts dort hinten, also aus diesem Nicht-Manifestierten. Nur dadurch sind wir schöpferisch. Schöpferisch heißt immer letztlich bis ans Nichts zurückzugehen. Und die Bildform Jahwes wird er erblicken. Nicht aber eine andere Bildform eines Geschöpfes, das er in den Lautzeichen des Menschen geformt hätte. Und darum heißt es, und wem wollt ihr mich vergleichen, dass ich ihm gleich sei? Und ferner, wem wollt ihr Gott vergleichen und welche Gestalt ihm beimessen? So, jetzt, ich denke, werden wir mal ein bisschen springen, das geht jetzt so in der Form weiter. So, ehe nämlich der Allheilige Abbild und Form in der Welt erschaffen, war er allein, ohne Form und Gleichnis. Und wer ihm erkennend genaht wäre in Bezug auf den Zustand vor der Schöpfung, nicht dürfte er ihm Form und Bild in der Welt geben, nicht im Zeichen des He und nicht im Zeichen des J, ja auch nicht im heiligen Namen, wie in keinem Konsonant- oder Vokalzeichen der Welt. Davon ist gesagt, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen von irgendeinem Ding, das Gestalt hat, und keinerlei Ähnliches habt ihr gesehen. Also eben, wenn ich in den Bereich des Nichts eintauche, kann ich überhaupt nichts fassen. Nachdem er aber jenes Bild des Wagens erschaffen hatte, darin der obere Mensch herabsteigt, wird er in dieser Bildform Jahwe geheißen, dass man ihn kennenlerne in seinen Eigenschaften und dann nach jeder Einzelnen ihn benenne und so weiter und so weiter. Es werden verschiedene Variationen des Gottesnamens aufgeführt. Also klar, für die Erkenntnis ist es eben erst fassbar, wenn es aus dieser Grenze, aus dem Nichts hervortritt, in Erscheinung tritt. Ich möchte jetzt wieder ein bisschen weiterspringen. So. Die Vorstellung von ihm entspricht nur seiner Herrschaft über über ein Attribut oder auch über alle Geschöpfe. Wird dieses aber nicht mehr von ihm vorgestellt, dann ist an ihm kein Attribut, keine Vorstellung, keine Form. Dem Meer gleich, dessen Wasser, soweit sie nur aus ihm hervorgehen, nicht Fassung und nicht Form haben. Erst wenn sie sich ausbreiten und ein Gefäß aufgenommen werden, welches die Erde ist, kommt Vorstellung zustande und können wir rechnende Gedanken bilden. So ist dazu erst der Ursprung aus dem Meere, der in seiner Ausbreitung in ein Gefäß aufgenommen wird, das die Rundung des J hat. Dieser Ursprung ist eins. Und mit eins ist nämlich schon der Hinweis auch auf die erste Sephira gegeben. Da ist also das Bild aus dieser Unendlichkeit oder aus dem Nichts, was das Gleiche ist, fließt sozusagen die Schöpferkraft heraus. Und jetzt muss ein Gefäß entstehen, in dem sie gefasst wird sozusagen. Wobei das Gefäß aber selber aus dieser Kraft in Wahrheit herausgebildet ist. Oft wird es auch dargestellt als Bild des Lichtes, das herausstrahlt aus dem Nichts, das schöpferische Licht. Und das bildet Gefäße, in denen dann selbst unter Umständen ein Teil des Lichtes, des Urlichtes beschlossen bleibt. Also man kann dann unterscheiden sozusagen ein stärker geformtes Licht, das bildet das Gefäß und drinnen eins, das noch mehr behalten hat von dieser schöpferischen Kraft. So wie bei uns das Geistige in uns lebt und das äußere Körperliche halt schon ein sehr festes Gefäß geworden ist. Aber trotzdem ist es aus demselben Geistigen heraus geschaffen. Also im Grunde
kann man vom Wort noch nicht sprechen.
Naja, es beginnt jetzt langsam. Sicher, es beginnt sich jetzt das Wort zu artikulieren, könnte man sagen. Genau das ist der Prozess, in dem mit dem J der erste Buchstabe ausgesprochen wird, beginnt das Sprechen überhaupt. Man könnte sagen, indem das J ausgesprochen wird, wird im Hebräischen damit verstanden, das erste Wort, das überhaupt ausgesprochen wird, ist das Ich. Nämlich, weil das J steht für das Ich-Prinzip. Und das Ich ist sozusagen das, was aufnimmt das, was aus dieser schöpferischen Quelle fließt, aus dem Unendlichen kommt, zugleich aber auch sich das Gefäß bildet. Weil erst dadurch, dass es ein Gefäß bildet, wird das Ganze fassbar überhaupt. Sonst bleibe ich in dieser Unendlichkeit, in der ich aber nichts unterscheiden kann. Also damit es fassbar wird, muss es sich ein Gefäß bilden. Das ist in der Kraft des Ich drinnen. Darum ist es für uns ja so wichtig. Da rühren wir jetzt also an wieder ganz, ganz tiefe Fragen bis zur Auferstehungsfrage. Das Ich entwickelt sich dadurch, dass es sich sein Gefäß bildet. Primär einmal. Dieses Gefäß ist zunächst einmal, sind seine körperlichen Hüllen. Alle. Astralleib, Ätherleib, bis hinunter zum physischen Leib. Und dann in der allergrößten Dimension ist es die ganze Erdenwelt dazu, oder dieser ganze mit der Erdenwelt verbundene Kosmos sogar, der letztlich auch zu unserem Gefäß dazu zählt, dass wir uns bilden bzw. es umbilden. Denn da ist zunächst einmal die Rede davon, wie es aus dem göttlichen Ich herauskommt. Also das heißt, die bereiten die Gefäße vor, in die dann ein Tropferl von dem hineinkommt, das dann unser Ich ist. Das heißt, das trifft schon in ein vorbereitetes Gefäß, weil wir mit unserem kleinen Ich nicht fähig wären, uns unseren eigenen Körper zu bilden, zum Beispiel bis hinunter. Nicht einmal unser ganzes Seelisches können wir noch bilden. Also wir sind noch nicht in der Lage, aus dem Nichts heraus einen Astralleib zu schaffen. Wenn wir das einmal können, dann hätten wir das Geist selbst verwirklicht. Weil Geist selbst zu haben heißt, aus dem Nichts heraus, aus dem Ein Sof heraus, einen Astralleib zu erschaffen. Mit völlig eigenständigen astralen Kräften, die es sozusagen vorher so noch gar nicht gab. Momentan sind wir hauptsächlich noch darauf angewiesen, die Astralkräfte für unseren Astralleib zu verwenden, die eben in der Seelenwelt vorhanden sind. Und da wir da sehr viele Kräfte aus der erdnahen Sphäre auch brauchen, die momentan also astralisch sehr, wie sage ich mal, verschmutzt ist, haben wir dann sehr große Probleme, uns unseren Astralleib zu bauen. Und vor allem haben wir dann in der Verkörperung große Schwierigkeiten mit selbigem. Selbst nämlich dann, wenn wir als geistig relativ hochentwickelter Mensch zur Inkarnation herunterkommen. Weil da muss man schon sehr, sehr hoher Eingeweihter sein, dass man wirklich also das Geist selbst schon in so hohem Maße entwickelt hat, dass man sich wirklich den größten Teil des Astralleibs aus dem Nichts heraus schaffen kann. Das sind aber wenige. Aber der Durchschnittsmensch, aber auch selbst der durchschnittlich geistig entwickelte Mensch kann das noch nicht und ist daher angewiesen darauf, sich einen Astralleib aus dem Seelenmüll zu bauen, der die Erdensphäre umgibt und muss dann mit diesen Kräften kämpfen. Das heißt, auch wenn das ein starkes, ein sehr geistiges Ich ist, hat es trotzdem zu kämpfen mit den astralen Kräften, die da drinnen sind. Und das sind oft ungeheure Widersacherkräfte drin wirksam, denen man sich stellen muss. Also wir leben heute im Bewusstseinszeitalter gerade in der Zeit, in der man sich diesen Kräften stellen muss. Ich meine, wir sind heute zumindest in der geistigen Entwicklung so weit oder sollten so weit sein, dass wir diesen Kräften, und zwar jeder Mensch eigentlich, ins Auge schauen können, ins Auge schauen sollen. Sie nicht verdrängen und sagen, Engel macht's, tut's, schaut's, dass das gut geht. Also, aber das hat Gefahren natürlich. Ist das Ich stark genug dafür, mit diesen Kräften umzugehen oder nicht? Das ist im Grunde ein Titanenkampf, der da ausgefochten wird. Und was man heute immer noch erlebt hat, was heute sehr charakteristisch für unser Zeitalter, zumindest also in unserem Kulturkreis ist, dass die Menschen entweder sehr stark verfallen diesen astralischen Kräften, ihrer eben nicht Herr werden, weil das Ich zu schwach ist, oder es gibt andere, die sich scheuen vor der Auseinandersetzung mit diesen Kräften, und das geht eine Zeit lang gut. Die schlummern im Untergrund. Und nach außen sind so die sehr braven Mitbürger und schauen sehr, sehr moralisch aus und haben ihre festen Regeln und so. Nur wehe, wenn durch irgendwelche Schicksalsumstände diese unteren Kräfte, an die, wo sie nicht willens sind, sich an die heranzuwagen und den Kampf mit ihnen aufzunehmen, wenn die einmal plötzlich aufwachen, dann wird es gefährlich. Dann entsteht diese Situation, wo man dann immer sagt, ja, wie gibt's das, dass der Mensch plötzlich so entsetzliche Dinge tut, der doch eigentlich so ein braver Mitbürger war. Das hat man ja erlebt in der Nazizeit so stark. So viele brave Bürger sind dann zur Bestie geworden im Grunde und haben die schlimmsten Dinge getan und mit einer geradezu Lust sie auch getan, weil die kommt eben aus diesem Astralischen heraus. Und das Ich hat keine Chance gehabt. Kann dann vielleicht sogar so weit gehen, dass das Ich wirklich mehr oder minder herausgeschmissen wird. Und es gibt ja dieses Phänomen der ichlosen Menschen, auf das Rudolf Steiner hingewiesen hat mehrmals. Also das kann passieren, also dass das Ich wirklich ganz rausgeschmissen ist und in einer, naja, eigentlich sehr unangenehmen Situation dann ist. Weil es kann nicht den Weg durch die geistige Welt gehen, wie es nach dem Tod ist. Es kommt aber auch nicht in den Körper rein und kann ihn nicht beherrschen, schwebt so in einer Zwischenphase. Also für das Ich ist das höchst unangenehm. Und die Widersacherkräfte können sich des Körpers ganz gewaltig bedienen. Interessant ja, in dem Mysteriendrama, jetzt in der Pforte der Einweihung, da gibt es ja diese Szene im dritten Bild, wo diese Maria, die also eine der Protagonistinnen ist, die also in der geistigen Entwicklung schon sehr weit ist, dass sie in dem Moment, wo sie mit ihrem Bewusstsein wirklich aufsteigt bis zum Erleben der geistigen Welt, also nicht nur der Seelenwelt, sondern sogar bis ins Devachan aufsteigt und dadurch aber oder dabei ihre Körperhülle sozusagen zurücklässt, dass sie in dem Moment ein arimanisches Wesen hineinfährt und sich dieser Körperhülle bedient. Und sie beginnt dann in dem Moment unheimlich zu schimpfen auf ihren Geisteslehrer. Und man denkt sich, was ist jetzt wieder los? Also vorher ist ihm in Verehrung zugetan und weiß, was sie ihm zu verdanken hat. Und plötzlich spricht sie ganz anders. Eben weil ihr Ich, aber jetzt im Zustand der Einweihung, eigentlich im Moment des geistigen Erlebens aufgestiegen ist, aber die Hülle kann erfasst werden von den Widersachermächten. Weil selbst bei ihr, die schon sehr weit in der geistigen Entwicklung ist, trotzdem die Hüllen eben noch nicht alle perfekt geläutert sind. Weil wenn es eine vollkommen geläuterte Hülle wäre, dann kann kein Widersacher mehr hineinfahren. Dann findet er keinen Angriffspunkt. Aber das dauert sehr, sehr lange. Und das sind wirklich nur also die allerhöchsten Eingeweihten, die dann wirklich diesbezüglich vollkommen makellos sind. Also da darf man sich auch keine Illusion hingeben. Also auch wenn man den geistigen Weg geht, ist man immer wieder gefährdet. Und der Gefahr kann man nur entgegnen, indem man wirklich den Kampf, diesen michaelischen Kampf mit den Widersachermächten aufnimmt. Und das heißt also nur an der Oberfläche ein braver Mensch zu sein und zu sagen, ja, an die Sachen träume ich nicht heran, das will ich aber gar nicht wissen, das genügt nicht. Das genügt nicht. Und wenn man dann vielleicht sogar aber trotzdem sagt, ja, ich will aber einen geistigen Schulungsweg gehen und dann wird das Ich aber entrückt zeitweise, dann kann das schlechte Folgen haben, weil dann sausen gerade in diesen Momenten die Widersachermächte ganz kräftig hinein. Und das ist mit also eine der Ursachen, wenn es bei den Anthroposophen so viel Streitereien gibt oder zumindest in der Vergangenheit gegeben hat. Weiter. Und zwar nämlich Streitereien, die dann so menschlich, allzu menschlich sind, oft also auf einer sehr niederen Ebene eigentlich sich abspielen. Da toben sie dann wunderbar die Widersacher aus, während das Ich halt irgendwo da aufsteigt. Also das ist gar nicht so ungefährlich. Und andererseits, viele Menschen, ich habe das auch schon öfters erwähnt, die vor der geistigen Entwicklung so stark zurückschrecken und dadurch sich dann im äußeren Leben als besonders hartnäckige Materialisten erweisen und sagen, also vom Geistig so ein Blödsinn und das ist also Verführung der Menschen und das ist das Schlimmste, was überhaupt, die also so fanatisch gegen das Geistige kämpfen, das sind eben meistens welche, die spüren, was da passiert. Wenn ich das Ich lockere, dann wachen die da unten auf. Dann haben die eine Möglichkeit einzugreifen und dann müsste ich den Kampf aufnehmen. Und das will man noch nicht. Hat man Angst davor, ich meine, nicht unverständlich. Aber das ist ja geradezu Panik davor, den Kampf eigentlich mit diesen Widersachermächten aufzunehmen. Und lieber das Tor zumachen und sagen, nein, ja nicht das Ich ein Stück rausheben, fesseln wir es da. Also es gibt nichts Geistiges, alles zumauern, 10 Riegel vor, dass ja nichts passieren kann. Ist also eine sehr interessante Situation. Also dieses Ich entwickelt sich durch das Umarbeiten der Hüllen, indem sie sie zu etwas Eigenem macht. Das ist das, was wir können. Beim göttlichen Ich ist es eben so, dass es überhaupt diese Hüllen vollständig natürlich erschafft, aus dem Nichts heraus. Und das ist also da gemeint mit dem Absatzel, mit dem J, das als Gefäß geschaffen wird. Also so ist da zuerst der Ursprung aus dem Meere, der in seiner Ausbreitung in ein Gefäß aufgenommen wird. Das ist die Rundung, dass die Rundung des J hat und dieser Ursprung ist eins. Und der Quell, der daraus hervorkommt, zwei. Aha, jetzt haben wir nämlich das Gefäß. Wir haben die Schöpferkraft, die sich aber jetzt in dem Gefäß befindet. Und indem sie aber in dem Gefäß sozusagen drinnen ist, aber trotzdem noch lebendig ist, ist sie aber trotzdem was anderes, als die unmittelbar aus dem Ich herauskommt. Und dann wird sie zu dem, was hier Weisheit genannt wird, die zweite Sephira. Weisheit ist also etwas, was durchaus dieses Schöpferisch-Geistige in sich hat, daher auch Verständnis wirklich fürs Schöpferische hat, aber trotzdem nicht mehr die ursprüngliche Schöpferkraft ist, sondern die jetzt in ein Gefäß aufgenommen wurde. So, das ist zwei. Dann erst wird ein großes Gefäß geschaffen, wie wenn einer eine weitere Grube gräbt, die mit dem Wasser des Quells sich füllt. Dieses Gefäß wird Meer genannt. Es ist das dritte. Ja, denk mal ruhig auch an das Meer, über das wir öfter schon da gesprochen haben, über die Wasser, Mayim, von denen wir öfter gesprochen haben, die da drinnen sind. Das ist das dritte. Also jetzt fließt sozusagen was von dem Gefäß der Weisheit weiter in ein neues Gefäß und da drinnen nimmt sozusagen die schöpferische Kraft des Geistigen, des Schöpferisch-Geistigen nimmt noch mehr ab und wird zum Verstand, zur Verstandestätigkeit, könnte man sagen, zur Intelligenz, wenn man so will. Das ist eigentlich nur mehr Kombinatorik des bereits Geschaffenen. Da ist das Schöpferische eigentlich schon draußen, aber ich verstehe, wie kann ich das alles in verschiedenster Weise miteinander kombinieren. Also das ist eben, was der rechnende Verstand letztlich tut. Dieses große Gefäß spaltet sich in sieben gestreckten Gefäßen vergleichbar und breitet sich das Wasser aus dem Meere in sieben Bäche. Das sind 10 insgesamt, nämlich also die ersten drei und dann die sieben anderen. Also die sieben anderen, das sind jetzt die restlichen sieben Sephira, weil 10 sind es insgesamt. Jetzt fließt es also stufenweise da hinunter. Das heißt, die Vorstellung ist, aus dem Nichts heraus kommt diese schöpferische Kraft, schafft sich jetzt ein Gefäß nach dem anderen und fließt immer weiter. Und von Gefäß zu Gefäß bekommt aber auch die schöpferische Kraft damit immer wieder eine andere Qualität. Das heißt, sie wird dichter, unbeweglicher, unschöpferischer, wenn man so will. Aber stofflicher, wenn man es auf der anderen Seite so ausdrücken will. Also selbst die Physiker sagen ja eigentlich, dass das Stoffliche geronnener Geist ist. Im Grunde haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. In Wahrheit führen die Physiker selber heute alles aufs Geistige zurück. Sie fassen es halt nicht dann sehr abstrakt auf. Aber heute sagt man, die Grundlage der Welt ist Information. So nennt man es halt. Naja, in Wahrheit steckt dahinter die einformende Kraft des Ätherischen zunächst einmal, also des nächsten Geistigen. Aber man sagt nicht, wenn einmal denkt man sich, naja, Information, also gut, Information sind die Buchstaben auf dem Papier, da brauche ich aber irgendeinen materiellen Träger doch, wo die Information drauf ist. Nein, die Physiker sagen, es ist umgekehrt. Die Information ist vorher da und schafft erst das Papierl oder was immer sozusagen. Nur kann man sich die reine Information als sinnlich, gegenständlich nicht mehr vorstellen. Rechnen kann man ganz gut damit. Was so viel heißt, wie die Physiker arbeiten sehr stark mit den Klangeterkräften, weil aus dem fließt auch die ganze Mathematik, also in dem denken sie drinnen. Und das reicht ihnen eigentlich als Grundlage der Welt sozusagen. Sie brauchen nichts Stoffliches, weil heute die meisten Menschen haben das Gefühl, naja, wirklich ist, was ich angreifen kann. Und alles andere kann höchstens irgendwie dran erscheinen an dem, was die ganze Wirklichkeit trägt. Aber mittlerweile dreht es die Physik um. Sagt, das ist eigentlich das Erscheinungsbild, nur das Äußere. Ein flüchtiges Erscheinungsbild in Wahrheit. Nur die eigentliche Realität ist die Information, die dahinter steht. Also eigentlich als nächste Stufe das Ätherische, das sinnlich nicht mehr vorstellbar ist, sinnlich gegenständlich. Darum die große Schwierigkeit, die man hat, die heutige Physik irgendwie populär darzustellen und an die Menschen zu bringen, weil man im Grunde keine gegenständlichen Bilder gebrauchen kann, weil die stimmen alle nicht, weil es sind eben keine Gegenstände. Also man kann eigentlich nur mehr zu symbolischen Bildern greifen. Also die Atome mit den Kugeln und so, Elektronen, die da sausen, sind so ziemlich der größte Quatsch und irreführend. Also vor allem, wenn es um Grundlegendes geht. In manchen Situationen sind es für die Praxis brauchbar, aber mit der Wirklichkeit haben sie nichts zu tun, gar nichts. Also diese drei Gefäße, durch die das geht, und von dort teilt sich es in sieben Ströme auf. Wenn aber der Meister diese Gefäße, die er gebaut, zerbreche, dann kehrte das Wasser zum Ursprung zurück und verblieben zerbrochene Gefäße dürr und wasserlos. Also dann hätte man nicht mehr die Scherben sozusagen. Das ist also das völlig geistverlassene Stoffliche dann, wenn man so will. Und so hat die Ursache der Ursachen, also diese schöpferische Quelle Nichts im Einsof, 10 Sephiroth hervorgebracht. Also das sind jetzt die 10 Sephiroth. Und nannte die Krone Ursprung. In ihr ist kein Ende des Strömens und Quellens. Deshalb nannte er sich selbst Endloser. So hat er nicht Bild und Form und kein Gefäß ist ihn zu fassen, von ihm irgend nur zu wissen. Darum sagt man, nach dem, was dir entrückt, forsche nicht und nach dem, was dir verborgen, suche nicht. Dann erschuf er ein kleines Gefäß, es ist das J, das des Wassers voll wird und nannte es sprudelnden Quell und Weisheit und sich selbst darin weiser. Das ist das nächste. Also dieses erste Gefäß, Krone selbst, das ist noch sehr, sehr unscharf zu fassen. Jetzt, also, das heißt, selbst von dem, was in dem Gefäß Krone lebt, kann man sich noch keine rechte Vorstellung machen. Das ist eigentlich etwas, was noch jenseits oder hinter dem ist, von dem wir einen Schatten erleben als Vernunft und Verstand. Also sozusagen unsere höchsten Geistestätigkeiten. Das ist das, was dahinter noch steht, aus dem beides letztlich strömt, aber das ich nicht mehr richtig erfassen kann. Und das ist aber schon Gefäß trotzdem, gehört schon der geschaffenen Welt an, ist aber selbst noch gar nicht richtig zu fassen. Also dort stehen wir jetzt. Ja, und sich darin weiser. Dann erschuf ein großes Gefäß und nannte es Meer und nannte es Einsicht und sich selbst darin einsichtiger. Das hat also mit dem Verstand zu tun. Intelligenz. Also ein riesiges Gefäß ist das. Das Gefäß der Weisheit ist eigentlich ein winziges Gefäß. Zur Weisheit brauche ich gar kein Riesengefäß. Das ist, da brauche ich nicht ellenlange Ableitungen, logische Ableitungen und Schlüsse ziehen und sonstiges. Da brauche ich gar keine Kompendien, sondern die Weisheit durchschaut eigentlich sehr geradlinig mit einem Blick alles, überschaut alles. Also ist eigentlich sozusagen im äußeren Sinn ganz bescheiden. Der Verstand, der gibt sich schon viel mächtiger da, der füllt ganze Bibliotheken dann mit gescheiten Abhandlungen. Das ist also ein ganzes Meer, das dann fließt, ein Meer an fertigen Gedanken im Grunde. Und nannte es Einsicht und sich selbst darin einsichtiger. Weiser durch sein Wesen, einsichtiger durch sein Wesen, denn die Weisheit wird nicht aus sich selbst Weisheit genannt, sondern nach dem Weisen, der sie füllt. Und die Einsicht wird nicht aus sich selbst Einsicht genannt, sondern nach dem Einsichtigen, der sie füllt. Also das heißt, es ist immer auf die Quelle zurückzuschauen, die jenseits des Ganzen liegt. Denn wenn er sich entzöge, bliebe es Dürre, wie es heißt. Fortgegangen sind die Wasser vom Meere und der Strom vertrocknet und verdorrt. Im Buch Hiob steht das irgendwo. Dann aber ist auch geschrieben, und er schlug ihn zu 7 Bächen. Das heißt, zu 7 kostbaren Gefäßen. Klar, was ist ein Bach? Ist das das Bachbett oder ist das der fließende Fluss? Beides gehört zusammen. Das Wasser fließt nicht ohne Bachbett. Es gehört zusammen. Das ist eigentlich ein schönes Bild dafür, diese Verbindung von Gefäß und Inhalt. Das gehört irgendwo zusammen. Weil das Wasser an sich hat gar keine Form. Das gibt ihm das fließende Bachbett. Also was ist jetzt wirklich der Fluss? Das ist jedenfalls kein Gegenstand auch. Interessanterweise, weil es ja immer in Bewegung ist. So, und er schlug ihn zu 7 Bächen, in Jesaja, das ist ein Zitat aus Jesaja, das heißt zu 7 kostbaren Gefäßen, und er nannte sie Größe, Stärke, Herrlichkeit, Siegeskraft, Schönheit, Fundament und Reich, und sich selbst groß in der Größe, stark in der Stärke, herrlich in der Herrlichkeit, siegreich in der Siegeskraft. In der Schönheit nannte er seinen Namen Schönheit unseres Bildners, im Fundament jedoch Zadig. Gut, das ist dann wieder ein eigenes Kapitel. Zadig ist dann der Weise, der irdische Mensch eigentlich, der diese ganze Weisheit in sich aufnimmt. Also im Erdenreich steht dann der Zadig unten, das ist der Eingeweihte im Grunde, der hohe Eingeweihte, der diese Kraft aufnimmt. Jetzt stimmen die Namen nicht immer ganz mit dem überein, wie es da ist, das liegt wieder an den Übersetzungen. Diese Namen haben immer einen gewissen Spielraum, wie man sie übersetzen kann. Auch Rudolf Steiner übersetzt sie dann teilweise wieder anders. Diese nicht fettgedruckten in Klammern, das sind zum Beispiel die Bezeichnungen, die Rudolf Steiner verwendet. Also bei Verstand schreibt er Intelligenz, bei Stärke Lebenskraft, bei wo da Liebe steht. Liebe heißt aber, man wird auch oft übersetzt als Gnade, es ist also die sich verschenkende göttliche Liebe damit gemeint. Bei Rudolf Steiner steht Freiheit, das ist aber genauso die Kraft, die aus der Freiheit heraus entsteht, weil nur ein Wesen, das die Freiheit in sich entwickelt, kann sich selbst verschenken. Und wir sind auf der Erde, Naja, wir sind bestimmt dazu, aber wir haben die Möglichkeit hier oder die Aufgabe, die Liebe zu entwickeln, müssen dazu aber die Freiheit entwickeln, die völlige Unabhängigkeit von allem im Grunde. Das heißt, zumindest im minimalen Ansatz die Fähigkeit, aus diesem Nichts heraus zu schöpfen. Nur dadurch können wir Liebe geben, indem wir uns verschenken, schöpfen wir aus dem Nichts und das verschenken wir. Und wir werden selber dabei zugleich immer reicher. Das ist ja auch das Schöne. Das Bild ist ja auf Stein an ein paar Stellen gebraucht. Ein Bild für die Liebe ist das Gefäß, also ist ein Glas Wasser, das, in dem es ausgieße, immer voller und voller wird. Ist im Sinnlichen natürlich nicht möglich, aber es ist immer ein symbolisches Bild.
Ja, gehört zur dritten Sephiroth. Ist das schon eine der sieben?
Nein. Also 1, 2 und 3, also das heißt Krone, Keter, dann Chochma, Weisheit und Bina, Verstand, das sind die ersten drei. Die, und dann, genau, dann ab 4, das ist das, was er mit den sieben Strömen oder mit den sieben Gefäßen meint. Kann man abzählen, geht es ja aus, also 3 und 7 ist 10 dann insgesamt. Und das ist auch ein wesentlicher Sprung. Wird sich heute nicht mehr ausgehen, dass wir das ganz genau besprechen. Aber diese ersten drei, die oberen drei Sephiroth, also 1, 2 und 3, Krone, Weisheit und Verstand oder Keter, Chochma und Bina, stehen auch für die geistige Welt im engeren Sinn, für das Devachan. Das sind die Kräfte des Devachans im Grunde. Wobei Keter schon ganz an der Grenze dort steht, wo es in die noch höheren Welten übergeht und Chochma entspricht dann den oberen Bereichen des Devachans, Bina den mehr unteren Bereichen des Devachans. Und dann darunter fängt an die astralische Welt, die Seelenwelt, das sind die nächsten drei. Also Geburah, Tiferet und Chesed, Stärke, Schönheit und Liebe. Und die nächste Dreiergruppe, Hod, Jesod, Netzach, der Ätherwelt, entspricht der Ätherwelt. Und unten Malchut, das Reich, das ist unsere physische Welt. Aber in die konzentriert sich dann alles hinein letztlich. Damit der Mensch sich verkörpern kann, müssen diese ganzen Kräfte da bis hinunter in diese eine unten sich hinein vereinigen. Und wenn wir Glück haben, sind wir da unten dann der Zadig, der Eingeweihte, der Weise, der diese ganzen Kräfte in sich aufnimmt. Wenn wir dann auch das nächste Mal vielleicht noch kurz besprechen, jetzt hat es dann einige laut Ansicht, also der Kabbalisten, der späteren Kabbalisten, dann einige Unfälle gegeben bei dieser ganzen Geschichte, in dem nämlich namentlich diese unteren Gefäße, die mittleren sechs, also das heißt, die der Seelenwelt und der Ätherwelt entsprechen, die meine ich jetzt damit, die haben dem Ansturm dieser schöpferischen Kräfte nicht standgehalten, sind zerbrochen und sausen sozusagen als Scherben herum. Das heißt, als Scherben, das heißt, als etwas, was verlassen ist von der schöpferischen Kraft, und jetzt als Fremdkörper in der Schöpfung herumgeistert. Und das ist die Quelle des Bösen dann irgendwo. Das heißt, es sind die Widersacherkräfte, die einen gewissen Teil des Geschaffenen genommen haben, aber es nicht mehr, keinen Zugriff mehr erlauben, dass es weiter umgeschaffen wird, in Wahrheit. Also es ist von der schöpferischen Quelle abgeschnitten und dadurch wirkt das Böse in der Schöpfung dann drinnen. Also da schwirren sozusagen die ganzen Scherben herum. Und das hat schon was Richtiges. Also man kann dieses Bild ohne weiteres gebrauchen. Damit werden wir uns dann das nächste Mal ein bisschen beschäftigen. Diese verschiedenen Welten, diese vier Welten eben auch zu betrachten. Azilut ist die oberste, das ist die geistige Welt, die dem Devachan entspricht. Dann Priya, die astralische Welt. Jezira, Sefer Jezira, das ist die Ätherwelt. Also das Sefer Jezira ist das Buch der Ätherwelt im Grunde. Und dann Assia, die physische Welt. Heißt auch die Welt der Tat. Also wörtlich übersetzt heißt es eigentlich Welt der Tat, in der wir leben. Wie sagt es der Faust so schön? Da wir das Evangelium übersetzt, das Johannes-Evangelium, geschrieben steht, im Anfang war das Wort, hier stocke ich schon, wer hilft mir weiter, Wort, ich kann das Wort so hoch und möglich schätzen und so weiter. Zum Schluss sagt er dann, jetzt haut das, im Anfang war die Tat. Und dann jault der Pudel noch einmal groß auf und der Mephisto erscheint. Also da sind wir dann ganz unten angelangt, wo man eigentlich nur mehr sozusagen die äußeren physischen Kräfte anerkennt und glaubt, aus denen ist alles passiert. Und dabei liegt die Wurzel also viel, viel weiter oben. Aber das werden wir uns das nächste Mal anschauen. Danke für heute. Danke.